Ich bin, wie gesagt, der erste Leser, der dein Buch fertig gelesen hat, Jerry.
Ja.
Ich möchte das noch ein bisschen auskosten, solange das noch der Fall ist. Im letzten Teil von eurem Buch könnt ihr euch über Verhandlungsfähigkeit, Zwangsbehandlung und Hafterstehungsfähigkeit unterhalten.
Ja, genau.
Ja. Äußern.
Ja.
Das sind die Bereiche, die mich sehr ansprechen, weil es meine tägliche Arbeit betrifft. Mhm. Jetzt Verhandlungsfähigkeit. Was ist für dich Verhandlungsfähigkeit? Und kurzer Einschub. Ich rede lieber von Verteidigungsfähigkeit.
Ja.
Ich glaube, das ist das treffendere Wort. Es geht nicht darum, ob er in der Verhandlung drin sitzen kann, sondern ob er fähig ist, sich zu verteidigen. Das ist nämlich der springende Punkt.
Das finde ich total gute Bemerkung am Anfang. Oder? Weil ich glaube, Verhandlung hat auch so ein einen historischen Anstrich. Das kommt ja so aus der Vorstellung, dass eben das, was relevant ist, dann alles vor Gericht läuft in der Verhandlung und dass eben dort muss die Fähigkeit vorhanden sein, sich können zu verteidigen. Und dann sind wir schon bei dem Griff. Und ich glaube, der passt insofern ja schon gar nicht mehr, als heute relevanter Teil von der strafbehördlichen Tätigkeit eigentlich schon früher erledigt wird, wenn man es so sagen
will. Gut, aber die Verteidigungsfähigkeit spielt natürlich im ganzen Verfahren.
Eben genau, das meine ich. Also darum finde ich, ist Verteidigungsfähigkeit eigentlich treffender als Verhandlungsfähigkeit, die so irgendwie ein bisschen monothematisch auf Verhandlung ausgerichtet ist. Und ich denke, mit Verhandlungsfähigkeit werden eigentlich ganz unterschiedliche Aspekte abdeckt. Also wir haben so, der eine Bereich ist Absicherung von der Subjektstellung im Verfahren. Also das klingt jetzt mega abstrakt, aber eigentlich dort geht es darum, dass wir auf eine Art sicherstellen, dass gleich lange Spiesse vorherrschen. Also dass eine Person psychische Ressourcen in ausreichendem Maß zur Verfügung hat, um sich gegen die erhobenen Vorwürfe zur Wehr zu setzen.
Also er muss zuerst die Vorwürfe verstehen.
Genau, er muss sie verstehen.
Und dann muss er können verantwortlich und vernünftig können dazu Stellung beziehen.
Dazu Stellung beziehen, er muss sich sachbezogen, sofern eine Verteidigung um ist, mit ihren austauschen. Ja, genau. Also er muss eigentlich wissen, um was es geht. Und ich glaube, dass momentan in der Rechtsprechung ein relativ restriktiver Maßstab verwendet wird. Also wir arbeiten so mit dem Maßstab, wenn jemand geradezu zur Schau gestellt wird. Und anerkennen insofern eine Verhandlungsunfähigkeit nur in absoluten Extremfällen.
Aber eben, das ist der falsche Begriff, oder?
Ja.
Wenn man sagt, verhandlungsfähig, ja, das bist du schnell.
Ja.
Aber es geht eben um Verteidigungsfähigkeit.
Das ist
man
so.
Man kann es nicht genug sagen.
Ja.
Nur
eine
Stafette, die dort hockt und ja und nein kann sagen, lange nicht.
Oder? Ist es so. Ist es so.
Und das merkst du als Verteidiger eben viel besser.
Ja.
Du bist viel näher an diesen Leuten als jeder Staatsanwalt und das Gericht in diesen zwei Stunden, wo es die Leute sehen.
Ja.
Können sich gar kein vernünftiges Bild machen. Das ist einfach ein Theater, das dort abläuft.
Ist es so, ja. Also ich glaube, mir ist mit diesem Begriff sehr, sehr restriktiv. Und durch das muss man eigentlich auch sagen, also ich finde, gerade jetzt in der Verhandlungsfähigkeit sehen wir sehr gut, wie ernst dass wir es als Gesellschaft meinen mit der Waffengleichheit. Also wenn wir wirklich, dass die Leute gleich lange Spiesse haben, wenn wir wirklich, dass sich jemand effektiv zur Wehr setzen gegen die ihnen erhobenen Vorwürfe. Und wenn wir dort zu restriktiv sind, dann nehmen wir sich auf, dass es eben waffenungleich ist. Und darum, finde ich, spricht dort einiges dafür, einen kleinen extensiveren, einen kleinen weicheren Maßstab für die Verhandlungsfähigkeit zu verwenden. Das haben wir auch ein versucht herzuleiten eben in diesem Kapitel.
Also dann frage ich ganz konkret, ist der momentane Zustand befriedigend?
Ich glaube, er ist unbefriedigend. Und zwar sowohl juristisch, wie auch mit Blick auf die empirischen Bereiche. Also man hat juristisch, wie gesagt, einen Maßstab, den ich glaube, zu restriktiv ist. Also wir bezeichnen Leute als verhandlungsfähig, was einfach faktisch eigentlich nicht wären. Und das ist ein Grundsatzproblem. Das müssen wir mit einer anderen normativen Definition lösen. Das ist die eine Strategie. Und das andere ist, wir haben viel zu wenig korrespondierende empirische Forschung zu, in welchen Situationen erfüllen die Leute welche Voraussetzungen von der Verhandlungsfähigkeit, also Informationsverständnis, irgendwie aktive Teilnahme an Verfahrenshandlungen und so weiter und so fort. Und dort merkt man auch eine krasse Diskrepanz zwischen der Schweiz und zum Beispiel jetzt den USA, wo die Verhandlungsfähigkeit oder eben so Competency to Stand Trial eine von den am meisten vorgenommenen Begutachtungen ist und entsprechend noch eine ganz andere Forschungstradition zu diesem Konstrukt vorhanden ist. In der Schweiz ist das quasi inexistent. Also nicht, dass es gar nichts gibt, aber es gibt sehr, sehr, sehr wenig. Und das, was es gibt, habe ich das Gefühl, ist fast mehr ein Tradieren von, was hat die Rechtsprechung zur Verhandlungsfähigkeit gesagt, und weniger von, was für psychologische Ressourcen muss haben, damit es bist.
Jetzt, ich habe gerade einen aktuellen Fall, da ist jemand ein schizophrener Erkrankung, leidender. Und der hat in einer manischen Phase Delikt begangen. Das ist natürlich schon mal wieder die Verhandlungsfähigkeit und Schuldfähigkeit das Thema. Aber daran, nach dem Delikt an sich ist es zu einer Zwangsbehandlung gekommen. Was erscheint dir in diesem Kontext juristisch am bedeutsamsten?
Also jetzt im Kontext von Zwangsbehandlung, meinst du? Also ich glaube, das Bedeutsamste, und das ist vielleicht irgendwie fast ein bisschen eine frustrierende Antwort für, wenn du die Strafverteidigung schaffst, ist, dass die optimalen Systembedingungen erfüllt sind. Das kannst du unmöglich im Einzelverfahren eigentlich erstreiten. Das ist, dass du genügend ausgebaute Stationen mit genügenden Personalressourcen hast, mit ausreichend
Fachwissen. Ja, andere funktioniert. Also juristisch bist du immer zu spät.
Ja, du bist mit spät. Und dort, wo mir Gedanken geht, ist, dass ich glaube, so Systembedingungen wie ausreichend Fachpersonal mit Fachwissen und so weiter, das kannst du kaum im Einzelverfahren erstritten. Also das sind Sachen, die auf übergeordneter Ebene eigentlich müssen richtig gemacht werden. Und man sieht ja auch in der Empirie, dass wenn du Stationen hast oder generell Haftinstitutionen, die sehr gut geschult sind in deeskalativen Prozessen, wo ausreichend Personal vorhanden ist, wo kannst sehr gut vis-à-vis überzeugen, warum was die Medikation vielleicht gleich könnte helfen, warum was es für den Zustand nicht einfach eine Last, sondern noch ein Vorteil ist, dass die eine deutlich niedrigere Inzidenz von Zwangshandlungen haben als jetzt Stationen, wo vielleicht einfach gesagt wird, du, schau, so ist es, und wir können jetzt noch freiwillig darüber verhandeln, ja, für ein Schlusszeichen, aber wenn nicht, dann schreiten wir halt zum Zwang. Also ich glaube, die zwei Systeme...
Ja, aber weißt du, irgendwie, wenn wir die Perspektive ein bisschen öffnen, natürlich im Moment denkst du, okay, mit Zwang, aber längerfristig nützt es ja nichts. Also wenn du nicht mit der Einsicht kannst arbeiten mit dieser Person, wobei die fehlende Einsicht ist Teil von der Erkrankung,
ja,
ist mir schon klar.
Ja, genau.
Aber ich meine, du tust sie zwangsmedikamentieren, aber Compliance wird aufhören in dem Moment, wo sie wieder mitreden kann, wo eben der FU nicht mehr gerechtfertigt ist. Und nachher ist einfach so eine, es dreht sich im Rad, oder? Es ist die Schlange, die sich in den Schwanz beißt.
Also gerade jetzt im FU-Kontext, wo ja auch die ganzen Aufenthaltsdauern sehr stark limitiert sind, dort ist es ja noch viel zugespitzter, oder? Die Problematiken im Massnahmenvollzug, wo man vielleicht ein bisschen längere Begleitungszeit
drin hat. Wie viele Zwangsmedikationen?
Also Tendenz
das
geht,
habe ich jetzt gar nicht gedacht.
Tendenz geht stark zurück. Also wenn über
eben, weil zeitweise habe ich auch in der Haft gehabt, habe ich das Gefühl, haben sie einfach alle mit Medis ruhig gestellt.
Ja. Und dort würde ich sagen...
Aber es war natürlich nicht Zwang, sondern man hat es einfach verschrieben und froh gewesen.
Ja, also ich würde sagen, Zwang ist etwas, das sicher im Längsschnitt im Rückgang begriffen ist. Man muss aber auch sagen, das ist in einem hohen Mass abhängig auch von persönlichen Faktoren. Also das heisst, wenn du jetzt einfach einen Patient oder eine Patientin hast, die ganz außergewöhnliche Bedürfnisse mit sich bringt.
Aber gehört sie dann in den Strafvollzug, oder? Da sind wir natürlich beim nächsten Punkt. Oder? Das ist das Thema, das mich am meisten ein bisschen wütig macht. Ich kriege mich ja nicht mehr auf. Aber das ist die Beurteilung von der Hafterstehungsfähigkeit.
Ja.
Also, als ich angefangen habe, als Anwalt, ist man da auf der Staatsseite oder die Ärzte, die mir beizogen haben, die haben wie noch, habe ich so das Gefühl gehabt, sehr Gefühl gehabt. Und dann haben wir gesagt, hey, nicht Hafterstehung. Aber heute habe ich so das Gefühl, Kliniker wollen die Leute nicht. Also werden die Leute alle für Hafterstehungsgefährdung erklärt, in Untersuchungshaft gesteckt. Meistens mit unglaublichen Auswirkungen auf ihre Erkrankung an sich.
Ja.
Und Gefängnis komplett überfordert, weil die Leute einfach nicht in die Tuhaft gehören, oder?
Ja.
Also da wird denen auch kein Gefallen gemacht.
Ja, glaube ich auch. Also ich denke, dass gerade jetzt in diesem Kontext eigentlich auf alle Seiten gut da wäre, wenn die in die geeigneten Institutionen kämen.
Woran liegt es denn, dass es da keine Plätze gibt?
Ich glaube, es sind zum einen Finanzierungsfragen, zum anderen ist sicher auch darin begründet, dass man keine Aufnahmepflicht hat. Jetzt so gerade im Rahmen der forensischen Psychiatrie hast soweit ich weiss, in den meisten Kliniken hast keine Aufnahmepflicht. Und das heisst natürlich auch, wenn du dann noch das Element von der Gewinnorientierung mit hineinnimmst. Sie ist vielleicht nicht
das
immer
ist die gäbige... Ding im Medizinalwesen. Ja, also wenn Hedgefonds anfangen, in Kliniken investieren, dann weisst du einfach, dass das ganze System komplett aus dem Ruder gelaufen ist.
Ja, ich finde auch, es gibt Bereiche, wo Privatisierung kann gut sein kann. Der Medizinbereich ist meines Erachtens nicht einer von denen. Aber es ist ein separates Thema nochmal.
So viel, um sich nicht aufregen. Ja, genau. Jetzt bin ich so entspannt aus der Ferien
zurück. Und jetzt geht ein Thema nach dem anderen.
Das ist für dich so der
Trigger. Sorry, dass ich dich triggere.
Jetzt bei der Haftanstehungsfähigkeit.
Ja.
Was ist im Rahmen von der Begutachtung bedeutsam? Was könnte man da den Ärzten mitgeben, die das anschauen?
Also ich glaube, einer der ganz zentralen Faktoren ist Ortskenntnis. Also was meine ich mit Ortskenntnis? Eigentlich mehr Institutionskenntnis.
Ja, die wissen auch nicht, was die Leute anschreiben.
Und was haben die dort für Gesundheitsdienste und wie sie die ausbilden? Was haben die für Medikamente vor Ort und was auch nicht? Also ich glaube, damit man dort einigermaßen eine gute Begutachtungspraxis bekommt, ist das von zentralster Bedeutung. Dass man weiss, wo sind die Personen, was können die dort, was können sie, fast wichtiger, was können sie eben nicht. Also, dass man die Zuweisung kann gescheit machen kann.
Jetzt bei der Frage der Haftanstehungsfähigkeit im Entferntesten ist auch die Frage von Selbstmordversuchen.
Ja.
Ich habe das leider auch schon erlebt, dass sich Leute wirklich das Leben genommen haben. Kann man das valid vorhersagen?
Das ist ein unglaublich schwieriges Unterfangen. Und zwar gibt es schon auch so ein paar statistisch robuste Faktoren, die da erhoben wurden. Also, und die sind eigentlich relativ banal. Frühere Suizidversuche, Suizidabsichten, die geäussert wurden und so weiter. Also, für das muss man jetzt nicht unbedingt studiert haben, dass man sehen kann, dass das ein Problem darstellen könnte. Aber im Einzelfall kann wirklich einen Suizidversuch vorzeigen, ist unendlich schwierig, weil es ein sehr seltenes Phänomen ist. Und da sind wir wieder beim gleichen Thema, das wir schon mal früher angesprochen haben. Wenn die Basisrate tief ist, dann kann ein Verfahren, das selbst noch zuverlässig wäre, eigentlich nur ganz, ganz schlecht treffsicher sein in diesem Kontext. Also das heisst, du wirst immer viel falsch positive Resultat generieren. Also jemand als suizidgefährdet ist, was vielleicht auch nicht machen
würde. Ja, weißt du, du musst dir vorstellen, als Anwalt, die Leute zum Teil sich selber stark bemitleiden und die äußern dann schnell so die Hoffnungslosigkeit. Mhm. Sie sind dann auch so in einem Verfahren gefangen, das sie nicht kennen. Meistens wissen sie auch Termine nicht. Die werden einfach eingestellt in die Haft, ohne dass man einen klaren Plan hat, wenn was passiert. Weißt du, dass keine Perspektive zu haben. Mhm. Unmittelbar. Und dann äußert noch viel Selbstmordabsicht. Mm-hmm. Und dann ist einmal als Anwalt immer gefragt, wie ernst nimmst du es, meldest du es nicht, was machst du mit dem, wie tust du es überhaupt im 1:1 auffangen?
Ja, ja.
Hättest du da Tipp für Anwalt?
Oh, das ist noch ganz schwierig, oder? Also ich glaube, bis auf die relativ grobe Heuristik, dass je destabilisierter eine Person in ihrem gesamten Lebenskontext ist, je weniger protektive Faktoren hat. Das heisst, Wegbruch vom sozialen Umfeld, wenn zum Beispiel irgendwie sie niemand mehr hat, der draussen auf sie wartet. Also weißt du, wie ich meine? So, wenn sich die Sachen kumulieren.
Das macht bei mir gerade bling, bling, bling. Ja.
Also viel mehr als das kannst du wahrscheinlich gar nicht sagen, so als grobe, sehr grobe Heuristik. Und dann kommt natürlich auch so das Thema dazu, wenn gewisse Psychopathologie noch rum ist, also wo vielleicht zu impulsiven Handlungen Anlass gibt. Also dann mehren sich dann bei einer Person vielleicht gewisse Faktoren. Und dann ist man schon in einer zugespitzten Situation. Aber ich glaube, selbst dann, am Schluss des Tages, ist es sehr limitiert, nur möglich valide Beurteilungen in diesem Kontext zu erstellen. Und dementsprechend kann man auch nicht einfach die klare Handlungsanweisung geben, so und so muss agieren.
Nein, das Problem ist ja vor allem auch, dass die, die es ernst, wirklich ernst meinen, das dann eben meistens auch nicht äußern.
Mhm. Also das ist vielleicht auch noch so, dass die Gruppe auch noch mit drin hast, wo einfach die stille Liegenden, sag ich jetzt mal, und dort bist von der Erkenntnismöglichkeit maximal limitiert. Ja. Also das muss man einfach auch mal offen eingestehen, dass man da sehr limitiert.
Weißt du, ich finde als Anwalt merkst du dann schon, okay, der ist jetzt derart resigniert, der mag gar nicht mehr zuhören, der mag nicht mehr kämpfen, der mag nicht mehr diskutieren, der sieht alles nur schwarz. Das sind dann so die Alarmzeichen, wo du dann vielleicht auch mal fragst, hey, Oder? Ist ja irgendetwas anderes? Und dann fangen wir fast an, jetzt hat er noch einen Brief von der Frau bekommen, dass sie mit dem Nachbarn durchgebrannt ist. Weiss ich was. Und dann weißt du, oh, Alarm 8000, oder?
Ja, genau.
Aber da musst du dann halt auch Zeit nehmen und entsprechend Empathie haben.
Ja.
Wobei das natürlich dann in der Honorarnote wieder abgefräst wird, weil du dann
nicht notwendiger Aufwand. So.
Kannst du nicht schreiben, prophylaktisch Selbstmord verhindert, sondern
ja,
sind einfach ein langer Gefängnisbesuch, wo du halt Zeit nimmst, weil das braucht Zeit.
Mhm, ist es so.
Und ja.
Ja, und dann auch wahrscheinlich noch die Schwierigkeit von, ja, wie gehst du mit der Information um? Also ich meine...
Ja, ja, logisch.
Ich meine, zum...
Das regt mich auch so auf, dass die ZMG einmal direkt die Verfügung reinjasst. Sie müssen nochmal 3 Monate sitzen. Die haben gar keine Ahnung, was damit auslöst.
Ja.
Und du als Anwalt musst dann relativ schnell wieder rennen, um es beruhigen und erklären und so,
ja, ja,
anstatt
genau,
dass man es einfach einem Anwalt schickt und der kommuniziert dir das dann schon.
Ja, und das ist
ja ein gut gemeinter Service, der gar nicht gut ist.
Ja, und vor allem auch, wo ich glaube, extrem abhängig ist, an welche Person in der Sozialarbeit kommt das Urteil, weißt, wo der auch das der inhaftierte Person erklären kann. Ich meine, auch dort ist ja wahrscheinlich ziemliche Streuung von jemandem, der das schon sehr erfahren macht und das sehr gut kann anbringen, was die Thematik ist und warum. Und da glaube ich, gibt es dann auch gewisse Losglück und Lospech, also bei wem landet es gerade.
Ja gut, da sind wir wieder beim menschlichen Faktor, ja, wo einfach, oder darum ist ja auch Rechtswissenschaft eigentlich keine Wissenschaft, weil es ist ja so abhängig,
ja,
von Personen und du kannst selbst nach 20 Jahren Berufserfahrung ganz schlecht voraussagen, wie etwas ausgeht.
Ja, ja, das glaube ich tatsächlich.
Und das zeigt das grosse Problem.
Ja, gerade in diesem Bereich. Also ich finde, es gibt andere Kontexte, wo man also halbwegs klare Abgrenzungen hat. Bei gewissen Beta-Normen.
Eine andere Problematik.
Dort hat man andere Themen drin, aber sobald man eigentlich so in Sanktionen-Kontext reinkommt, dann wird es einfach weich.
Ja, ja, und das macht dann ehrlich fast ärgerlich, dass man so pseudowissenschaftlich vorgeht. Mhm. Und so vorgibt, das ist eine Wissenschaft, aber eigentlich weiss, Buch ist jetzt gerade...
Ich würde sogar sagen, es ist durchaus wissenschaftlich, aber nicht ja, aber auf alle Seiten...
Nur, aber auch nur im Sinn, wie es Fortress ist. Es ist eine Checkliste, dass du nichts vergissst. Aber der Faktor Mensch ist bei jedem Punkt
auf also, der Checkliste... Dass der mit Teil des Spiels ist, da bin ich bei dir. Ich glaube, es gibt... Bereich, wo ich würde sagen, dass ich die entsprechenden Befunde durchaus wissenschaftlich gerechtfertigt, aber die Unsicherheiten von diesen Befunden sind den Leuten nicht auf allen Seiten so bekannt. Aha, ja, ja, also, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Also, man hat so das Gefühl, so ist es jetzt. Und nachher hat man auch die ganze Geschichte von, ja, okay, man hat jetzt über Gruppen können zeigen, das und das wirkt. Und dann aber im Einzelfall, was es konkret bedeutet, bei diesem Individuum, dass in diesem Lebensabschnitt irgendwie ein geeignetes Instrument ist, das kannst du nur sehr limitiert beurteilen. Und da glaube ich, da gibt es auch Übersetzungsschwierigkeiten. Also für mich ist es dann nicht zwingend eben so richtig Pseudowissenschaft, sondern man hat teilweise unreflektierten Umgang mit wissenschaftlichen Befunden. Weißt du, was ich meine? Weil pseudowissenschaftlich wäre ja, es verdient nicht mal das Label Wissenschaft. Und ich glaube, das wäre für mich subjektiv zu weit. Wir gehen als Juristinnen und Juristen zu naiv mit diesen Befunden.
Aber warum? Weil es nicht Teil ist von unserer Ausbildung.
Ja, ja.
Dann wirst du per Zufall Anwalt, per Zufall Richter, ja, per Zufall Staatsanwalt. Wegen dem weisst du das dann auf einmal nicht. Weisst du das nicht plötzlich, wie
ja,
du jetzt das bist. Aussagenpsychologie hast ja keinen Plan, oder?
Ja, ich genau. Nur.
Und dann hängst du schon sehr am Mensch, was du dir auch wiederholst an Wissen.
Klar, klar.
Und da müsst irgendwie... Ich glaube, da wäre auch die Universität in der Verantwortung, dass man zumindest ein Basics-Wissen vermittelt, dass man dann überhaupt weiss, dass man da einhängen sollte.
Ich glaube auch. Ich glaube auch, und das fängt ganz am Anfang an. Also ich glaube, schon nur Strafrecht ATBT geht eigentlich in vielen Bereichen gar nicht ohne Grundlagenwissen mit Blick auf sozialwissenschaftliche Methodik. Und wenn man es trotzdem ohne macht, dann ist man immer wie ein bisschen in einem Blindflug unterwegs. Und ich glaube, das ist einer von diesen Bereichen, da werden wir in unserer Disziplin nicht drum herumkommen, das massiv auszubauen, damit wir reflektierter mit den Befunden und auch ihren Limitationen umgehen.
Ja, ich danke dir. Ich nehme das gerne gerade als Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für das wunderbare Buch. Ich danke dir, dass du jetzt vom Wallis oben runtergekommen bist, aus deiner Klausur. Und ich hoffe bald, nicht ganz so eine dicke Habil von dir zu lesen.
Ich versuche, mich kürzer zu fassen. Und der Dank geht zurück für die Geduld, all die Seiten durchzuwälzen und kritisch zu diskutieren. Ich hoffe, ihr Habil ein bisschen kürzer zu fassen.
Vielen Dank, Diego.
Vielen Dank, Duri.